Ja, wir wollen heute weiterfahren im Matthäusevangelium und wir sind dort jetzt langsam am Ende der Bergpredigt angekommen. Also bitte schlagt mit mir gemeinsam auf Matthäus Kapitel 7 und wir lesen dort die Verse 12 bis 14, wobei heute das Schwergewicht eher auf Vers 12 liegen wird. Matthäus Kapitel 7, Verse 12 bis 14. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Ich möchte noch einmal mit euch beten. Vater, wir bitten dich, öffne dein Wort für uns. Hilf uns, es recht zu verstehen. Amen. Wir kommen heute zu einigen sehr bekannten Versen in der Bergpredigt und vielleicht in zweierlei Weise bekannt. Also Vers 12 ist bekannt als so einer der weisesten, edelsten Worte von Jesus, also viele, die man auf der Straße fragt und die Jesus kennen oder ein bisschen die Bibel gelesen haben, werden diese Vers vielleicht sogar nennen können, zitieren können. Aber wir haben auch ein sehr bekanntes Anschauungsbeispiel direkt dahinter, also Verse 13 bis 14. Und die sind vielleicht auf eine andere Art und Weise bekannt, weil sie sehr konfrontativ sind. Sie sind sehr herausfordernd, sehr schwarz-weiß. Also zwei Pforten, zwei Türen, durch die wir hineingehen können, zwei Wege. Der eine, der zum Leben führt, der andere zum Tod. Und was interessant ist bei diesen zwei bekannten Aussagen, ist, dass wahrscheinlich, wenn wir mit Vers 12 auf einem Traktat zum Beispiel beschrieben, in die Stadt rausgehen in Gießen und einfach Leute ansprechen, das verteilen würden, würden uns wahrscheinlich die meisten Menschen zustimmen. Das ist doch was Edles, was Jesus hier sagt. Wenn wir aber Verse 13 bis 14 nehmen würden, dann käme sehr viel mehr Widerstand wahrscheinlich bei den Menschen auf. Wie kann man das nur so schwarz-weiß sehen, was die Bibel hier sagt? Und wir können uns fragen, wieso ist das eigentlich so, dass zwei Worte Jesu so eng beieinander so unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können? Und ich glaube, die Antwort, und ich hoffe, dass wir die Antwort immer mehr sehen in der Predigt auch, ist, dass der Mensch ist so, dass er sich mit schönen moralischen Ideen auseinandersetzt und gerne auseinandersetzt. Aber dass die Schrift sagt, dass der Mensch nicht den Willen hat, den Weg der Gerechtigkeit tatsächlich zu gehen. Also was ich genau mit dieser Aussage meine, das möchte ich auch entpacken und nochmal wiederholen nachher. Aber was ich schon mal vorab sagen will, es gibt viele moralische Aussagen von Menschen in der Geschichte, moralische Prinzipien, die einfach irgendwie herausragen. Also Prinzipien des Lebens, die dem Menschen den edleren Weg, den göttlichen Weg zeigen sollen. Und es gibt Menschen, die ihr kennt, die solche moralischen Ansprüche haben, die sehr edel sind. Es gibt Menschen in der Geschichte, ihr habt bestimmt von einem Konfuzius gehört zum Beispiel, der sagt, begegne den Menschen mit der gleichen Höflichkeit, mit der du einen teuren Gast empfängst. Das ist eine wunderbare Aussage. Und wir sehen das auch interessanterweise in unserer Kultur immer wieder, dass in Firmen oder in Veranstaltungen moralisch hochstrebende Sprüche verwendet werden. Also zum Beispiel so hat eine Firma als ihr Slogan, für andere zu leben erschließt jegliches Glück, was du je brauchen könntest. Habe ich das aus dem Englischen übersetzt. Also ist doch wahr, ist doch wunderbar, diese Aussage. Und viele werben auch damit, dass sie für ihre Kunden oder ihre Mitarbeiter alles aufopfern, alles geben und so weiter. Und für viele Menschen, sie hören Jesus hier in Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und sie sagen, Jesus reiht sich hier in diesen Strang weiser Aussagen von weisen Menschen ein. Wow, Jesus sagt, was du für dich wünschen würdest, das tue auch dem anderen. Die Welt wäre schön, wenn alle so leben würden. Und auch oft sind wir Christen so bei dieser Aussage, denke ich, dass wir sagen, okay, das ist eine Aussage, die wunderschön ist und aus der wir gute Vorsätze nehmen können. Und wir können überlegen, wie das aussehen würde für unsere Arbeitsstellen, unsere Familien und so weiter. Diese Stelle hier wird oft die goldene Regel genannt. Und ich glaube, vieles daran ist positiv, aber ich glaube, es gibt hier auch ein Problem. Nämlich, wir sehen auf der einen Seite, dass Menschen und auch Menschen, die nicht Jesus kennen, sehr hochstrebende moralische Prinzipien haben oder an sie glauben. Aber wir sehen andererseits auch, dass die Welt irgendwie trotzdem nicht besser wird. Ja, also wir haben heute, sind wir in einer sehr entwickelten Kultur. Wir sind weit herangekommen. Wir haben eine sehr, ein Denken, auch gerade im Westen, dass wir eben moralisch auch sehr viel drauf haben. Aber trotzdem scheint im Moment gerade ein Krieg nach dem nächsten auszubrechen. Ja, also die Welt scheint manchmal so wirklich aus den Fugen zu geraten. Und wir sind vielleicht näher an einem Atomkrieg, wie wir jemals waren in unserer Zeit. Und wir sehen auch heute noch und immer mehr überall Leid und Brutalität und Misshandlung und Unterdrückung. Und wir sehen diesen Widerspruch überall, wenn wir genau hinschauen. Ich würde ein Beispiel noch nennen. Wir haben bei uns, ich arbeite an einer Schule und wir haben in der Schulordnung die Betonung, dass unser Miteinander davon bestimmt sein soll, dass wir Beziehungen gestalten, dass wir andere wertschätzen. Und da wird auch dieser Vers hier zitiert, dass das unser Miteinander bestimmen soll. Aber das Problem ist, dass eigentlich jede Schule, wenn man sich mal mit verschiedenen Schulen auseinandersetzt, eigentlich sagen das alle. Ne? Wir sagen alle, wir brauchen ein starkes soziales Gefüge in der Schule, wir wollen einander wertschätzen und lieben. Aber das Problem ist in der Umsetzung. Wir haben überall soziale Isolation. Wir haben überall Mobbing und überall Respektlosigkeit. Und das meine ich damit, dass der Mensch, er kann sich, anscheinend ist er so gestrickt oder er ist so geworden auch durch den Sündenfall, dass er schöne, wunderschöne moralische Ideen haben kann, aber irgendwie nicht den Willen hat, den Weg der Gerechtigkeit tatsächlich zu gehen. Ich vergleiche das mal mit den Schweizer Bergen. Da ist es immer so, man findet dort zwei verschiedene Arten von Menschen auf den Schweizer Bergen. Man findet so die klassischen Touristen, die kommen mit ihrer Kamera und die kommen mit ihren Selfie-Sticks und die nehmen die Gondel hoch oder die Jungfrau-Jochbahn und zahlen ganz viel. Und dann machen sie ein, zwei Schnappschüsse, trinken eine Cola und gehen wieder runter. Also das ist so die erste Art Mensch in den Bergen. Und dann gehen die weiter zum nächsten Programm. Sie müssen ja auch noch nach Luzern reisen oder wie auch immer. Dürfen den Bus nicht verpassen. Und es gibt so die andere Art Mensch, die gehen in die Berge und die sehen das Gleiche. Sie sehen die edle Szenerie vor sich, das Panorama, und sie bekommen ein Verlangen, das zu erklimmen und zu durchwandern und die, Täler runterzugehen und diese Gipfel zu erstürmen. Und im moralischen Sinne sind wir Menschen eher wie die erste Art Bergbesucher. Und es gibt eine Gefahr auch für uns, dass wir genauso mit diesem Vers jetzt umgehen in dieser Predigt, dass wir edle Worte reden und weise Worte und so müsse die Welt sein und so weiter, so müssen wir unsere Beziehung gestalten. Jesus sagt es ja, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und das Problem ist dabei, dass Jesus das gar nicht sagt. Und ich lade euch ein, nochmal genauer Vers 12 zu lesen. Jesus sagt dort, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und ich glaube, das hilft uns zu sehen, dass es in diesem Vers mehr um mehr geht. Dieses alles nun knüpft an das, was er eben gesagt hat, ist eine Folgerung, vielleicht man könnte sagen ein Fazit. Jesus setzt hier zwar zu einem neuen Gedanken an, aber dieser Gedanken ist innig verwoben mit der ganzen Bergpredigt, mit allem, was Jesus gesagt hat. Mit dem, was er unmittelbar zuvor gesagt hat in Vers 11 und wir werden später darauf eingehen, auf den Kontext. Aber Vers 12 ist auch Teil eines größeren Gedankenflusses über Kapitel 5 bis 7 der gesamten Bergpredigt. Und Jesus kommt jetzt sozusagen zum Höhepunkt seiner Predigt, geht hinein durch diese enge Pforte. Diese enge Pforte, die kommt hier nicht aus dem Nichts, sondern die hat er beschrieben über 3 Kapitel lang in der Bergpredigt. Und jetzt kommt die Aufforderung, ja die Beschwörung Jesu, geht jetzt hinein in diese Pforte, die ich euch gezeigt habe, wählt diesen Weg. Also diese Aussagen Jesu, die schauen zurück, sie sind nicht isoliert, sie schauen zurück zu einem großen Ruf Jesu, zur Umkehr zu Gott. Von der Umkehr von dem breiten Weg der äußerlichen Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten zum inwendigen Gehorsam vor Gott. Und deswegen werden wir heute immer wieder schauen, wie kann uns der Kontext, der Zusammenhang helfen, die Worte Jesu wirklich in ihrer Tiefe, in ihrer Höhe und ihrer Breite zu verstehen. Und das werden auch so die Struktur sein, wenn wir diesen Text betrachten. Wir wollen uns zuerst die Tiefe der Worte Jesu anschauen und dann die Höhe, also die vertikale Linie, der Bezug zu Gott und dann die Breite verstehen zu versuchen. Und wir werden sehen, wie weit wir heute kommen. Wahrscheinlich werden wir nur bis zum zweiten Punkt kommen. Und wir müssen dann sehen, ob wir dann beim nächsten Mal dann weitermachen oder etwas später. Und wir kommen zum ersten Punkt, die Tiefe der Aussage Jesu. Und der Inhalt dieses Punktes wird sein, wir verstehen die Aussage Jesu nicht, wenn wir nicht verstehen, dass Jesus eine Herzensausrichtung meint. Okay, und was meine ich jetzt damit? Also viele würden diesen Vers hier nehmen, diese sogenannte goldene Regel, und sagen, das ist eine Verhaltensregel, an denen wir unsere Handlungen irgendwie messen müssen. Also tue ich jetzt gerade etwas, was ich auch gerne für mich hätte. Und die Aussage danach, dies ist das Gesetz und die Propheten, das kann falsch verstanden werden, nämlich so insofern, dass jetzt haben wir ja eine Zusammenfassung des Gesetzes. Ja, jetzt brauchen wir die einzelnen Details des Gesetzes nicht mehr zu beachten. Wir müssen jetzt einfach immer nur alles an diesem Prinzip messen. Ist meine Tat gerade etwas, was ich auch will, dass die Menschen mir tun? Und wir sagen, das reicht eigentlich schon so für die Ethik eines Christus. Und hier ist viel Wahres dran, aber das Problem sehen wir schon alleine, wenn wir das mal umsetzen wollen. Also vielleicht sagt jemand, ich will mein Leben so leben, wie ich will. Und ich will, dass alle mich dabei unterstützen. Ja, und wenn wir jetzt Jesu Regel nehmen und sagen, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, dann unterstützen wir uns gegenseitig mit einem vielleicht zerstörerischen oder sündigen Lebensstil. Oder dieser Vers kann auch zur Ausrede werden in der Umsetzung. Stellt euch mal vor, meine Frau bräuchte gerade etwas von mir oder hätte einen Wunsch, und hätte gerne etwas von mir, dann brauche ich ja eigentlich nur sagen, ich würde das gerade nicht wollen und deswegen tue ich es auch nicht für meine Frau. Ja, weil es ist nicht etwas, was ich für mich will. Vielleicht die Männer hier in der Gemeinde, die gerne Fußball mögen. Ich hätte ja gerne, dass meine Frau mir anbietet, bei einem Fußballspiel mitzukommen. Und deswegen biete ich ihr an, bei einem Fußballspiel mitzukommen. Na, also diese Verse, die werden schon schwierig bei der Umsetzung. Und sie können nicht einfach nur ein Verhaltenskodex meinen. Und ich glaube, wir müssen hier ein Prinzip anwenden, was sich bis jetzt immer wieder bewährt hat beim Verstehen der Aussagen der Bergpredigt, nämlich der Fokus auf das Herz, auf unsere Motive, auf unsere innerliche Ausrichtung. Wir haben das zum Beispiel beim Schwören gesehen, dass Jesus nicht ein absolutes Schwörenverbot gibt mit dem, was er sagt, sondern es geht um das Herz dahinter. Und ich will zeigen, erstens, dass wir so diese Verse verstehen müssen und zweitens will ich auf drei verschiedene innere Einstellungen eingehen, die Jesus hiermit anspricht mit diesem Vers. Vielleicht fragt ihr euch, okay, woran nimmst du das in dem Text, dass Jesus hier eben vor allem das Innerliche, das Herzbezogene meint? Und ich möchte mal mit 12b starten, mit diesem letzten Satz, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und es ist wichtig zu sehen, was Jesus hier macht mit diesem Satz. Er schließt hier eine Klammer, das haben wir schon in der letzten Predigt gesehen. Er schließt eine Klammer, die er in Kapitel 5 geöffnet hat, am Anfang seiner Bergpredigt. Und er greift damit zurück an den Anfang seiner Predigt. Er hat dort nämlich gesagt, 5 Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Also wieder Gesetz und Propheten. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann Vers 20, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, also euer Leben nach dem Gesetz und den Propheten, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das heißt, wir sehen diesen Kontrast, den wir ja immer wieder gesehen haben in der Bergpredigt, zwischen der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer und einer wahren Gerechtigkeit, die wirklich für das Reich der Himmel qualifiziert. Und dieser Kontrast wird jetzt wieder am Ende der Bergpredigt aufgegriffen. Na, seht ihr, wir haben wieder zwei Wege. Wir haben den Weg der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Wir haben den Weg der wahren Gerechtigkeit. Wir haben dann, wenn wir weiterlesen, wir haben zwei verschiedene Arten von Lehrer. Zwei Fundamente für unser Lebenshaus. Und so zieht sich dieser Kontrast durch und die Gerechtigkeit der Pharisäer auf der einen Seite und die Gerechtigkeit derer, die das Reich Gottes erben werden. Und wir sehen, dass das Zweite, das Erste weit übertreffen muss, laut Jesus. Nun, inwiefern übertrifft sie die erste Gerechtigkeit? Inwiefern übertrifft Jesu Nachfolge einfach äußerliche, gesetzliche Religiosität? Worin wird sie übertroffen? Und wir sehen immer wieder auch, dass Jesus sagt, dass das Erste extern ist. Also die Gesetzlichkeit, die Gerechtigkeit der Pharisäer ist eine externe, eine äußerliche Gerechtigkeit und wahre Gerechtigkeit beginnt für Jesus beim Herzen. Wir sehen das zu Beginn der Bergpredigt, in den ersten Versen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind. Und der Pharisäer, der Religiöse, der ist vor allem um das Äußerliche besorgt. Jesus nennt sie deswegen immer wieder Heuchler. Sie beten, um vor den Menschen gesehen zu werden. Sie haben keinen Glauben, kein Vertrauen auf Gott in ihrem Herzen. Sie sind stattdessen voller Sorge in ihrem Herzen, voller Geldgier und Gier nach Anerkennung. Sie richten andere, sie sind herzlos gegenüber anderen. Sie sind gebetslos letztlich. Und sie beschränken Moral auf Äußerliches. Und Jesus sagt nein, immer wieder nein, nein. Schon der innere Zorn ist für Gott wie Mord. Ja, Kapitel 5, Vers 21 und 22. Oder ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Jesus sagt, Gesetz ist innerlich. Es muss in unserem Herzen beginnen. Gehorsam muss aus Glauben kommen, aus Vertrauen, aus Gottesfurcht, aus Demut vor Gott. Und wir werden dazu dann beim zweiten Punkt kommen, das ist diese Höhe der Aussage Jesu. Aber jetzt die Tiefe der Aussage Jesu, wir sollen diese Verse lesen als tiefgehende Verse, als motivbezogen, herzbezogen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Nicht bloß als goldene Regel für rechtes Verhalten, nicht primär als Kriterium, welche Handlungen und Taten in Ordnung sind oder nicht, sondern primär als Prüfstein für unser Herz und als Anleitung auch für unser Herz in unserem gesamten Umgang mit unseren Mitmenschen. Und deswegen werden wir diesen Vers studieren und wir werden schauen, welche Dinge auf der Motive-Ebene dieser Vers anspricht. Und das wird nicht umfassend sein, was wir anschauen werden, aber ich will drei Aspekte heraussuchen, die aus dem unmittelbaren Kontext der Aussage auch kommen, die uns helfen zu verstehen, was Jesus von uns fordert. Nun erstens, wir werden wollen, dass die Menschen uns Gutes tun. Ich glaube, das ist ein gut, wichtiger Punkt. Wir werden wollen, dass die Menschen uns Gutes tun. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Ihr wollt. Er sagt, ihr wollt, dass euch die Menschen Gutes tun. Und wenn wir etwas zurückschauen auf Vers 11, Vers 9 bis 11, dort hat Jesus gesagt, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Und Jesus hat dort gesagt, dass man schon in menschlichen Beziehungen irgendwie erwartet, dass Gutes getan wird. Das heißt, hier im Vers 12, da sagt er nicht, dass wenn ihr meine Jünger seid, dann wollt ihr quasi gar nicht mehr, dass euch die Menschen gute Dinge tun. Jesus sagt auch nicht, dass wir es nicht mehr wollen sollen. Und das sagt uns schon, wir sollen uns hüten vor einem Christentum, was irgendwie so tut, als wäre das einfach hier, was Jesus fordert. Als würden wir als Christen irgendwie so über die menschlichen Wünsche und Bedürfnisse hinwegsegeln und einfach alles irgendwie aus dem Ärmel schütteln können, weil wir gar nicht mehr den Wunsch haben, dass Menschen uns Gutes tun. Jesus sagt nämlich implizit in diesem Vers, ihr werdet wollen, ihr werdet es deutlich spüren, wenn Menschen euch nicht so behandeln, wie ihr wollt. Ihr werdet erleben, dass Menschen, Vers 11 in Kapitel 5, euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Und ich glaube, das ist wichtig voranzustellen, bevor wir auf das Explizite in dem Vers eingehen, weil es Geschwister auch hier gibt unter uns, die anders behandelt werden wollen, als man ihnen tut. Nun, Klammer auf, manchmal ist es gut, dass wir nicht so behandelt werden, wie wir wollen, Klammer zu. Aber oft müssen wir echte Vernachlässigung, echte Kränkung und echte Ungerechtigkeit ertragen. Und einige von uns ertragen viel in ihrer Ehe und Familie oder unter Freunden am Arbeitsplatz oder familiären Beziehungen. Und ich denke, wir müssen klar sein, Jesus sieht das. Und er hat Mitleid für eine Welt, die die Folgen der Sünde erlebt. Nun, welche Anweisung gibt uns Jesus hinsichtlich unserer Sehnsucht nach dem Guten? Unserem Wollen, dass wir geliebt, dass wir geschätzt, dass wir respektiert, versorgt und beschenkt werden? Jesus sagt hinsichtlich dieser Sehnsucht, sagt er, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und das ist das Zweite, was wir, denke ich, hier sehen können in diesem Vers. Sei ein Mensch, der statt an seinen Erwartungen festzuhalten, diese umdreht und Gutes tut. Also in anderen Worten, du wirst Sehnsüchte und Wünsche haben, wie andere dir begegnen sollen, aber als Nachfolger Jesu kannst du in der Kraft Gottes wählen, diese Wünsche nicht zu einer Erwartungshaltung werden zu lassen. Also du kannst wählen, ob diese zu einer Erwartungshaltung werden. Mit Erwartungshaltung meine ich, das ist ja, wenn wir gute Dinge bekommen, können wir eine gewisse Erwartungshaltung bekommen. Also unsere Kinder, das erste Mal, wo sie ein Geschenk gekriegt haben zum Geburtstag, war einfach diese Überraschung da über das Geschenk und diese pure Freude. Aber wir merken immer mehr, dass jetzt mit der Zeit die Kinder schon fast so Geschenke erwarten zu bestimmten Anlässen und wir dann vielleicht das ein bisschen korrigieren müssen. Also dass man fast so mit einem Geschenk rechnet, was vielleicht noch kommt. Und eine Erwartung hat ja irgendwie was mit Warten zu tun, eine Haltung vor Menschen, eine Wartehaltung mit verschränkten Armen vielleicht und ein forderndes Verhalten gegenüber anderen. Und Erwartungen, also unsere Wünsche, wenn sie zu Erwartungen sich festigen und dann immer fester und stärker werden, die führen zu Enttäuschung und zu Zorn und Bitterkeit und Selbstmitleid. Und was Jesus hier tut, er sagt, nimm das, was du erwartest von anderen, was du wünschst von ihnen und dreh den Spieß um und mach diese Dinge zu deiner Pflicht. Beginne dem anderen zu dienen. Das heißt, wir sollen Gefühle der Enttäuschung und Bitterkeit nicht nur diesen Gefühlen Einhalt gebieten, weil sie falsch sind, sondern mit Gutem bekämpfen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wo wartest du auf den anderen, dass er einen Schritt auf dich zugeht? Dass er endlich einsieht, wie er dir Dinge vorenthalten hat, vielleicht, die vielleicht du bekommen hättest sollen oder wo er dir nicht gedient hat oder dich nicht genug respektiert hat? Wo wartest du auf das Leben, dass es dir irgendwie das gibt, was du erhofft hast? Und der Weg der Nachfolge ist nicht ein Weg des Wartens in diesem Sinne, sondern des Zugehens auf den anderen und des Dienens. Und wir kommen so zu diesem dritten Punkt, wo wir noch etwas tiefer gehen wollen. Also wir steigen jetzt sozusagen mit Christus hinab in die tiefen Kammern unserer Herzen. Wir haben über Erwartungshaltung geredet. Und wir wollen dahin gehen jetzt, wo unsere Sehnsüchte und Wünsche liegen. Und der dritte Punkt habe ich genannt, suche nicht dein Glück in Dingen, die für dich selbst sind und andere dir geben könnten, sondern suche dein Glück in der Freude des anderen. Alles nun, was ihr wollt. Jesus sagt nicht nur, tue Gutes dem anderen. Er sagt, tue Gutes in einem solchen Umfang und mit einem solchen Aufwand und Fleiß, wie du es für dich willst. Das heißt, wie du für dich selbst das Gute willst und es von anderen erwartest. Und er sagt, tue das mehr, als dass du dein eigenes Glück in Dingen findest, die für dich sind. Und ich glaube, wir müssen hier auch sagen, natürlich erleben wir Freude und Glück, wenn unsere Wünsche für uns selbst erfüllt werden. Weil Gott hat uns so geschaffen. Und das ist auch gut, dass es so ist. Und wir dürfen auch als Christen natürlich uns freuen, wenn uns jemand Gutes tut. Und wir müssen kein schlechtes Gewissen dabei haben, wenn wir beschenkt werden, wenn uns gedient wird. Also wir müssen nicht Menschen sein, die ein saures Gesicht machen, wenn ihnen mal was gegeben wird und sofort dann was zurückschenken wollen. Nein. Aber das Problem ist, wenn wir auf diese Dinge verharren und unseren Fokus darauf setzen. Jesus fordert uns auf, unseren Fokus neu zu setzen. Das tut ihr ihnen auch. Und wir sollen sogar das Glück in der Freude des anderen suchen. Unser eigenes Glück in seiner Freude suchen, wenn momentan diese Person noch unseren Schaden sucht. Jesus hat ja gesagt, Kapitel 5, Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Also suche das Gute für den anderen, auch wenn er nicht dein Gutes sucht. Jetzt habe ich immer wieder gesagt, dein eigenes Glück suchen, deine eigene Freude suchen. Und vielleicht sagt er, ja Philipp, das steht ja nicht in dem Vers, woher nimmst du das jetzt? Ich sage das, weil die Aufforderung zu lieben und Gutes tun auch ein verbissenes, pflichtgesteuertes Handeln mit einem freudlosen Herzen bedeuten kann. Und deswegen sage ich, finde dein Glück im Glück des anderen. Also diese Dinge, die müssen von Herzen kommen und mit Freude verbunden sein. Und ich werde hier auch geleitet von einer Aussage von Paulus, die er am Ende vom ersten Kapitel vom zweiten Korintherbrief der Gemeinde in Korinth sagt. Also 2. Korinther 1, am Ende des Kapitels sagt er, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Also wir sehen hier von Paulus, er sucht die Freude der Korinther. Also anderen das tun, was er gerne für sich hätte, bedeutet für ihn, die Freude des anderen zu suchen. Und wenn wir etwas weiterlesen, unmittelbar danach im 2. Korinther, Vers 1, sagt er, ich habe dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen, denn wenn ich euch traurig mache, wer ist dann noch da, der mich fröhlich mache, außer dem, der durch mich traurig gemacht wird? Also in anderen Worten, wenn ich euch auf eine unverhältnismäßige oder unrechte Art traurig mache, wer macht mich dann noch glücklich? Und er argumentiert damit, dass er die Korinther eben nicht auf diese Art und Weise traurig machen will, weil er dann nicht von ihnen Glück bekäme. Und er sagt dann Vers 3, und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit, von denen ich Freude haben sollte, weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer aller Freude ist. Also seht ihr, wie Paulus denkt über das Dienen an andere. Die Beschreibung seiner Einstellung zu diesen Korinthern, wir sehen sowohl, dass es schwierig war für ihn so zu sein. Die Korinther waren eine schwierige Gemeinde. Die haben seine Autorität in Frage gestellt. Sie haben immer wieder gegen ihn gehandelt. Sie waren misstrauisch. Es war schwierig mit diesen Menschen. Aber in diesem Schwierigen sucht Paulus trotzdem Freude in der Freude der Korinther. Und ich glaube, das ist eine herzfokussierte Auslebung von dem, was Jesus hier sagt in Matthäus 7. Und ich glaube, das sollte uns hinterfragen. Und ich möchte dich auch fragen, als jetzt besondere diejenigen, die sagen, ich bin Jünger von Jesus. Und ist unser Gehorsam oder unser Dienen von anderen, ist er immer eine Last? Ja, ist es etwas, was wir irgendwie tun müssen? Was uns immer stresst, was uns die Freude raubt. Ich glaube, dann können wir sagen, dann ist irgendwas schief oder irgendwas ist nicht richtig in unserer Einstellung. Haben wir Dienst aber mit Klagen vereint? Oder ist unser Dienst wirklich mit Freude verbunden? Ich suche mein Glück in dem Glück des anderen. Und ich glaube, wenn das so ist, dass unser Dienen ein mürrisches, ein unzufriedenes Dienen ist, dann ist irgendwo eine Schieflage, entweder in unserer Einstellung oder in unseren Prioritäten. Wir werden dann, so Gott will, nächstes Mal darauf kommen, auf das Thema der Priorität. Aber ich denke, wir müssen uns die Frage stellen, wie sieht mein Dienst an den anderen aus? Ist es ein Dienst, der von Herzen kommt, von Herzen die Freude des anderen sucht? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und deswegen finde dein Glück, deine Freude, deine Fröhlichkeit im Glück des anderen. Wir dürfen unsere eigene Freude suchen im Gutes tun, im Dienen an dem anderen. Und für Paulus war das ein unbeirrbarer Entschluss, ein Streben nach dieser Freude, obwohl sie hart erarbeitet werden musste bei den Korinthern. Und deswegen noch mehr als in der Erfüllung deiner Wünsche für dich. Dieser Weg, diese Suche nach Freude ist eine Suche mit Selbstverleugnung, wo wir immer wieder Dinge einstecken müssen. Wie radikal anders, als der natürliche Mensch denkt. Also wenn Jesus sagt, und wenn wir das wirklich in seiner Tiefe verstehen wollen, also Jesus fordert hier wirklich eine authentische, von Herzen kommende Einstellung, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Er fordert wirklich, dass seine Jünger Menschen sind, die so ticken. Und nicht Menschen, die eigentlich gerne alles für sich hätten und einfach dann eine äußerliche Verhaltensnummer drauflegen. Also äußerliche Verhalten etwas ändern. Er fordert, dass diese Dinge wie Wasser aus unserem Herzen hervorkommen. Natürlich und gerne und freudig. Wie radikal anders, als der natürliche Mensch ist. Und wenn wir ehrlich sind, da haben wir alle diesen Wunsch vom gefallenen Menschen in uns, diese Erwartung, der andere soll mir meine Wünsche befriedigen. Und damit einhergehen die Frustration, die Manipulation, den Zorn auch. Und man wird zwar Menschen finden in unserer Kultur, auch edle Menschen, die zwar ruhig davonlaufen können, wenn man sie enttäuscht, aber auch sie werden nicht Gutes tun. Ihren Feinden, noch viel weniger in diesem Maße danach streben, ihnen Gutes tun, wie sie nach der Erfüllung ihrer eigenen Wünsche streben. Und vor allem nicht von Herzen, mit Freude. Jesus behauptet, dass wahre Gerechtigkeit, die durch Glauben an den Vater kommt, das von Herzen gerne tut. Nicht nur Selbstverleugnung. Nicht nur lernen, Dinge zu akzeptieren und dem anderen gute Dinge zu tun, obwohl er sie nicht verdient. Ich muss das alles auch noch gerne tun. Wir sehen bei Paulus, dass wahre Liebe über Verzicht und Aufopferung hinausgeht. In 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen ganzen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Liebe geht darüber hinaus. Liebe handelt aufopfernd, aber sie übersteigt reine Aufopferung. Wieso? Weil sie handelt gerne aufopfernd, weil sie die Freude des Geliebten sucht. Und deswegen dieser Punkt, Liebe, sie findet ihre Freude im Glück des anderen noch mehr als in der Erfüllung eigener Wünsche für sich. Nun, und dieser Weg wird als schwierig beschrieben in Vers 13. Es ist ein enger, ein schmaler Weg. Und ich glaube, das sollte uns zu der Frage bringen, wie können wir das eigentlich tun? Wie soll diese alles verändernde Transformation in Gang gesetzt werden bei uns? Also wie sollen wir dazu kommen, unsere natürlichen egoistischen Triebe von Grund auf zu verleugnen und zu verändern? Wie können wir wirklich dazu kommen, dass wir unsere Freude darin finden, dass wir die Freude unserer Mitmenschen suchen? Und dazu mit einer Ausdauer dran gehen, wie Paulus es macht oder wie Jesus. Also wir haben jetzt über die Tiefe der Aussage Jesu nachgedacht und wir haben gesehen, dass diese Wurzeln der Liebe, dass Jesus fordert, dass die tief in unsere Motive und Sehnsüchte und Gedankenwelt hineinwachsen müssen. Und wir wollen jetzt uns sozusagen erheben und anschauen die Höhe der Aussage. Also wir wollen uns erheben wie eine Weltraumrakete sozusagen und die Enden des Universums, den Himmel selbst, wo der Vater wohnt. Und der Text tut das auf drei verschiedene Arten und Weisen. Wir werden wahrscheinlich heute nur eine anschauen und danach würde ich von der Zeit her einfach einen Cut machen. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das ist die erste Art und Weise, wie dieser Text vertikal ist. Jesu Verständnis vom Gesetz in seinem neuen Bund führt zu dieser Einstellung der Liebe. Also Jesus verknüpft die Aussage, dass wir die Freude des anderen suchen sollen, dass wir das tun sollen, was wir gerne für uns hätten mit dem Gesetz und die Propheten. Das heißt, er stellt es in Bezug zu Gott, in Beziehung zu Gott. Und gerade auch dieser Bezug zum Gehorsam gegenüber Gott hilft uns in unserer Priorisierung unseres Dienens. Und das werden wir auch nächstes Mal anschauen. Also wem helfen wir wirklich, ohne auszubrennen oder ohne eigene Verpflichtungen oder wichtige Dienste oder Pflichten zu vernachlässigen? Aber ich möchte heute das dabei belassen mit einer primären Funktion dieser Worte. Also Jesus sagt, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Was will Jesus machen mit diesem Wort? Er will uns, ich glaube, die primäre Funktion ist, dass er uns ermutigen will. Er sagt, alles, was ihr tut, was euch die Menschen, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Tut das und dann ist wahre Gerechtigkeit bei euch. Tut das und dann gehorcht ihr tatsächlich Gott. Dann seid ihr auf dem Weg, der zum Leben führt. Also er sagt, hör auf, dein Glück in der Befriedigung deiner Wünsche zu suchen. Beginne es im Glück des anderen zu finden. Hab deine Freude in seiner Freude. Und wenn ihr das tun, dann zeigt ihr, dass ihr seine Söhne und Töchter seid. Und ihr dürft euch freuen, ihr habt das göttliche Leben. Ihr seid auf dem Weg, den schon Mose gegangen ist, den die Propheten betreten haben. So seid ihr die, deren Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertrifft. Tut das und alle diese Dinge treffen auf euch zu. Glückselig seid ihr. Und Geschwister, das ist ein schwieriger Weg, den Jesus uns zeigt. Als Christen, als Jünger Jesu sind wir in die Nachfolge berufen. Das heißt, wir sind nicht berufen, auf den Berg zu gehen, ein paar Fotos zu machen und sagen, ich nehme ein paar Sachen mit, finde ich schöne Gedanken und dann wieder mit der Gondel runterzugehen, sondern wir sind berufen, Jesus nachzufolgen, die Berge zu erklimmen. Und was für eine Ermutigung, wenn wir auf diesem Weg sind, so dürfen wir uns eins machen mit dem Gesetz und den Propheten. Und Jesus sagt, dass er nimmt es immer wieder auf in seiner Bergpredigt. Er sagt zum Beispiel Kapitel 5, Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also jubelt dann, wenn im Kontext, wenn euch Leid geschieht, wenn ihr verfolgt werdet wegen mir, jubelt, weil ihr seid auf dem gleichen Weg, wie Jeremia war und Jesaja und Hosea und Moses und Deborah und Hannah. Und wie ermutigend ist das? Und vielleicht kennt ihr das, dass man manchmal stellt man sich die Frage, ist das wirklich relevant? Wir sind auf diesem schwierigen Weg unterwegs. Und es kommt die Frage auf, ist das wirklich relevant, was ich jetzt gerade mache? Hat das wirklich eine Bedeutung? Ist es wichtig, dass ich jetzt so handle? Wenn ich aufhöre, meinen Kindern meine Frustration zu zeigen, dass sie gerade nicht meine Erwartungen und Wünsche erfüllen, und dafür beginne, ihnen freundlich und geduldig zu dienen. Ist das wirklich so relevant, was ich hier mache? Das ist so schwierig. Ist es wichtig, dass ich das mache? Oder wenn mein Arbeitgeber mich nicht schätzt und ich dann trotzdem gut arbeite, um Gott zu dienen, ohne dass jemand mein Bemühen vielleicht überhaupt merkt, ist das wirklich relevant, was ich mache? Oder wenn ich gegenüber meinem Freund oder meinem Ehepartner meinen Stolz herunterschlucken soll, meine selbstverteidigende, rechtfertigende Antwort einfach nichts sage und demütig erwidere, wenn mir Unrecht geschehen ist und der andere vielleicht immer noch denkt, dass er im Recht ist. Ist das wirklich relevant, wenn ich diesen schwierigen Weg gehe? Und die Antwort ist ja. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Denn dann seid ihr das Salz der Welt, was unbemerkt von den meisten seine Wirkung entfaltet. Dann seid ihr das Licht der Welt, was zur Verherrlichung und Ehre des Vaters beiträgt. Und ich glaube, das ist die gleiche Ermutigung, die Jesus in Matthäus 5, Vers 44 sagt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. All diese Stellen sagt uns, dass es eine große Ehre ist, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und dass uns ein großer Lohn erwartet und schon auf diesem Weg ein Lohn wartet. Und dieser Lohn uns motivieren soll. Es sagt uns auch, dass Gott unser Bemühen, unser Kämpfen um die Freude des anderen, trotz unerfüllten Wünsche, dass Gott das ehrt. Und was für eine Ehre, wenn, wie ermutigend, dass unser Suchen und Streben und Kämpfen und Ringen um die Freude des anderen nicht vergeblich ist, sondern Gott sieht es, er hat Gefallen daran. Und ja, wir spüren die Schmerzen, das haben wir geschaut, uns wird nicht Gutes getan oft. Wir spüren die Schmerzen, wenn uns Böses getan wird und Gutes vorenthalten wird. Aber was sind diese Schmerzen, wenn wir das Lächeln des Vaters über uns wissen dürfen? Wenn wir sozusagen das warme Licht des Himmels auf unserem Nacken spüren, wenn wir Gottes Stimme hören, du bist mein geliebtes Kind. Also Jesus sagt, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und wir sind nicht auf die Verse eingegangen, aber ich will nur kurz zum Schluss das nochmal lesen, Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte. Und er sagt, denn diese Pforte und dieser Weg dahinter, sie führen zum Leben. Seht ihr das Einzigartige an Jesu Lehren über Moral und Ethik? Das, was ihn hervorhebt über alle anderen Moralprediger und wunderbaren Philosophen und weisen Männer, ist, dass Jesus nicht einfach uns auf die Plattform bringt des Jungfrau Jochs, sondern er nimmt den Rucksack auf sich und gibt uns den Rucksack und gibt uns die Ausrüstung, die wir brauchen, und er geht uns als Bergführer voran und er bahnt uns den Weg und er geht um unsere Freude willen ans Kreuz. Und er winkt uns und er sagt, komm, folge mir nach. Folge mir nach in meiner Herzenshaltung, dass ich gekommen bin auf eine Welt, die mich verstoßen hat. Zu undankbaren Menschen, sie zu heilen, haben wir heute Morgen in der Schriftlesung gelesen. Zu Menschen, die ihn nicht verstehen würden, ihn weder respektieren noch ehren würden und ihr Gutes gesucht hat. Und er sagt, kommt, folgt mir nach auf diesem Weg. Und er sagt, glückselig, denn ihre ist das Reich der Himmel. Und ich möchte dir das einfach vorlegen, wir haben diese zwei Wege vor uns, jeden Tag diese Entscheidung. Nachfolge oder wir folgen unseren eigenen Bedürfnissen. Und wir werden auch nächstes Mal darauf eingehen, aber ich will es nur ganz kurz einfach auf so hinblicken darauf. Jesus knüpft auch an Verse 7 bis 11 und daran, dass der Vater Gutes gibt denen, die ihn bitten. Und ich möchte dich einfach mal bitten, frag dich, wo sind die Bereiche, wo ich merke, dass ich für mich gelebt habe und dass ich meine Wünsche priorisiere und sage, es geht darum, dass ich erstmal auf die Kosten komme. Und frag dich mal, findest du Glück darin? Sei ehrlich, findest du Glück in diesen Bereichen? Sind diese Lebensbereiche für dich eine Quelle von Hoffnung und Segen und Glück? Und die erlebte Realität, die sagt uns, dass es nicht so ist. Ich habe vor kurzem eine soziologische Studie gelesen von der Duke University. Und die haben ganz, ganz große angelegte Umfragen und Studien gemacht zum Thema Glück. Und sie ziehen folgendes Fazit aus ihrer Auswertung einer ihrer Studien. Und sie sagen unter anderem, widerstehen sie der Versuchung, in Selbstmitleid zu verfallen, wenn ihnen was Schlimmes oder Ärgerliches zustößt. Diese Erwartungshaltung. Widerstehen sie dieser Versuchung. Menschen sind glücklicher, die akzeptieren können, dass wir kein Anrecht auf ein Leben ohne Unglück und Traurigkeit haben. Also auch die empirische Forschung. Menschen sind glücklicher, die akzeptieren können, dass wir kein Anrecht auf ein Leben ohne Unglück und Traurigkeit haben. Du findest nicht Glück im Fokus auf die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und eine weitere Aussage, die sie sagen, ist, finden sie etwas Größeres als ihr eigenes Leben, woran sie glauben und wofür sie leben können. Selbstzentrierte und egoistische Menschen haben die niedrigsten Resultate in psychologischen Tests für Glücklichkeit. Und viele wissenschaftliche Erhebungen zum Thema Glück bestätigen das. Und ich glaube, das stellt uns eine Wahl. Jesus sagt, ihr habt die Wahl. Oder diese Texte, die sagen uns, ihr habt die Wahl, frisches Quellwasser in diesem radikalen Suchen nach der Freude des anderen. Oder abgestandenes, lauwarmes Wasser im Kreisen um deine eigenen Bedürfnisse. Eine Beziehung zu dem, der uns wirklich glücklich machen kann, zu dem Gott, vor dessen Angesicht Freude ist und Lieblichkeiten zu seinen Rechten immer da. Der uns glücklich machen will und kann. Oder die kurzzeitigen, flüchtigen, halbherzigen Versuche, Freude zu finden durch Befriedigung eigener selbstsüchtiger Wünsche. Ich möchte hier für heute schließen und euch einfach mit dieser Frage hinterlassen, wo sind Bereiche, wir werden nächstes Mal noch viel mehr auf die Praxis eingehen. Wie setzen wir das um? Wie können wir das, was können wir über die Priorisierung sagen? Was sind Bereiche, wo das auf unser Leben direkt reinredet? Aber ich möchte euch die Frage einfach stellen, wo sind die Bereiche in eurem Leben, ob Arbeitsplatz oder Familie oder ein Teil in deiner Beziehung mit jemandem vielleicht, wo du merkst, dass du ausgezehrt wirst, weil du wartest auf die Erfüllung deiner Wünsche. Und ich möchte dich auffordern heute Morgen, dann tue Buße darüber. Es ist böse, so zu denken. Gott ist völlig anders als du. Schaue, wie Jesus war. So ist Gott und so erwartet Gott, dass der Mensch ist. Und deswegen streckt dir Gott auch und streckt uns Gott in diesen Bereichen die Hände entgegen und sagt, komm, nehmt Freude ohne Maßen. Lasst die Dummheit, die ihr macht, und kommt zu mir. Und der Weg zu Gott, der führt über Jesus, der sich selbst hingegeben hat für unsere Schuld. Weil wir sind alle schuldig geworden. Und das ist das Wunderbare am Christentum. Konfuzius gibt uns keine Lösung für unsere Schuld. Ja, Philosophen können uns zeigen, wie das Leben funktionieren könnte, aber sie sehen nicht, dass sie können nicht eine Antwort auf unser existenzielles Problem geben. Komme zu ihm für Vergebung und komme zu ihm auch, dass er dein Herz verändert und wirklich von Herzen Liebe schenkt. Ich möchte euch einfach ein paar Minuten geben, nochmal persönlich auf Gott zu antworten mit diesem Text, und ich würde am Ende noch beten. Vater, es hat nur einer so wirklich gelebt, und das war dein Sohn Jesus Christus. Nur für einen galt in völliger Perfektion, dass er dein geliebter Sohn war, wegen dem, was er tat. Und so danken wir dir dafür, dass du uns in Jesus annimmst und auch unsere schwachen und unsere stolpernde Nachfolge annimmst aus Gnaden. Und dass du sagst, dass du gefallen hast, wenn wir so leben wie dein Sohn es uns sagt. Und dass du gefallen hast daran, wenn wir uns überwinden und uns im Vertrauen auf dich, auf diesen schwierigen, engen Weg gehen. Herr, und so bitten wir dich, zeig uns praktisch auf, wo wir unserem Nächsten Gutes tun lernen müssen. Wo wir lernen müssen, unsere eigenen Wünsche und Ziele zu verleugnen und an zweite Stelle zu stellen. Herr, und so ermutige uns sehr diese Woche. Wir bitten dich durch deine Liebe auch. Und durch das Wissen, dass wir in diesem Kampf, dir nachzufolgen, dir wirklich gefallen in Jesus. Wir bitten dich für die Gespräche auch gleich. Bitte segne uns. Segne uns, wenn wir in diese Woche gehen. Sei du mit uns und bewahre uns. Und Herr, führe uns dahin, dass wir unsträflich vor dir stehen. Du siehst unsere Herausforderungen, du siehst unsere schwierigen Beziehungen. Du siehst die Stellen in unserem Leben, wo wir Mühe haben, dem nachzugehen, kommen, was du sagst. Wir bitten dich um deine Hilfe. Amen.